Ja, liebe Gemeinde, ich lade euch ein, ganz herzlich Gottes Wort aufzuschlagen zum Buch Prediger. Wir wollen fortfahren und so Gott will, die vorletzte Predigt aus diesem Buch hören. Prediger Kapitel 12, wir wollen die Verse 9 bis 12 betrachten. Prediger Kapitel 12, die Verse 9 bis 12, und hier lesen wir in Gottes Wort. Und außerdem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis, und er wog und forschte, verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte, angenehme Worte zu finden, und das Geschriebene ist richtig, Worte der Wahrheit. Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Und überdies, mein Sohn, lass dich warnen. Das viele Bücher machen hat kein Ende und viel studieren ist Ermüdung des Leibes. Amen. Salomo gibt am Ende seines Buches Prediger, geht auf die Absicht dessen ein, was er mit all den Worten verfolgte, die er bisher geschrieben hat. Seine Absicht, das Buch Prediger zu schreiben, bestand kurz gesagt darin, die weisesten und besten und hilfreichsten Wörter zu finden, um Gottes Wahrheit so klar und so gewinnend wie möglich niederzuschreiben. Also in den vorliegenden Versen erklärt Salomo sich, wieso und wie er dieses Buch geschrieben hat. Wie wir bereits gelernt haben in den letzten Monaten, will dir das Buch Prediger aufzeigen, wie du in dieser gefallenen, von Sünde belasteten Welt ein sinnvolles Leben zur Ehre Gottes leben kannst. Wir haben gelernt, egal was du in dieser Welt tun magst, egal wie erfolgreich du sein wirst, egal womit du deine Sehnsüchte stillen wirst, ohne Gott wird all das sinnlos sein und nichtig. Daher zeigte Salomo vermehrt auf, dass wahre Freude, wahres Glück, wahre Zufriedenheit und bleibende Erfüllung auf dieser Erde alleine in Gott zu suchen und zu finden ist. Und was Salomo dazu bewogen hat, all diese Dinge aufzuschreiben, seine persönlichen Erfahrungen zu teilen, aufzuzeigen, was er erlebt hat, worin er Erfüllung versucht hat zu suchen und zu finden und wo er immer wieder versagt hat, wieso er all das aufgeschrieben hat, wie er das aufgeschrieben hat, das zeigt er uns in den vorliegenden Versen. Und dabei betont Salomo insgesamt 4 zentrale Wahrheiten über die Worte, die er beim Schreiben dieses Buches gewählt hat. Er hat die Worte, jedes einzelne Wort, ganz bewusst gewählt. Und in den vorliegenden Versen zeigt er uns 4 Wahrheiten, die uns helfen zu verstehen, wieso und wie Salomo die Worte gewählt hat. Erstens das Ziel der Worte des Predigers. Zweitens die Glaubwürdigkeit der Worte des Predigers. Drittens der Ursprung der Worte des Predigers. Und viertens die Priorität der Worte des Predigers. Mit diesen 4 Wahrheiten will Salomo seinen Lesern aufzeigen, dass alles, was er in dem Buch Prediger aufgeschrieben hat, wahr ist und daher von größter Bedeutung für die Leser ist. Mit anderen Worten, alles, was Salomo aufgeschrieben hat, wir können es auch so sagen, ist göttlich inspiriert. Von Gott eingegeben und deswegen vollkommen wahr, vollkommen glaubwürdig und vollkommen relevant für dein Leben. Und das, was Salomo hier über sich und über seine Worte als Prediger sagt, kann allgemein auf alle Autoren und alle Bücher der Bibel gesagt werden. Denn alle Schreiber des Alten und des Neuen Testaments verfolgten das gleiche Ziel wie Salomo mit dem Buch Prediger. Sie verfolgten das Ziel, göttliche Wahrheiten, so klar wie es nur geht, niederzuschreiben, um das Volk Gottes zu unterweisen. Daher lehren uns die Worte von Salomo hier, in welcher Weise der Heilige Geist in Zusammenarbeit mit Salomo und in Zusammenarbeit mit jedem anderen göttlichen Schreiber Gottes Wort niedergeschrieben hat. Mein Ziel ist es, die Predigt heute soll dazu dienen, dich herauszufordern. Die Predigt soll dich herauszufordern, dich zu überprüfen, welche Sichtweise du auf das Wort Gottes hast. wie stark dein Glaube an das Wort Gottes ist, welche Priorität das Wort Gottes in deinem Leben hat. Diese Predigt soll auch dazu dienen, dass dein Glaube an das Wort Gottes gestärkt wird. Und die Predigt soll dazu dienen, dich zu ermutigen, das Wort Gottes zur höchsten Priorität in deinem Leben zu machen und das Wort Gottes mehr zu studieren wie jemals zuvor. Und dies kann uns nur der Heilige Geist geben. So möge er uns dabei helfen. Lasst uns also von Salomo lernen und zum ersten Punkt kommen, das Ziel der Worte des Predigers. In Vers 9 erklärt uns Salomo die Absicht und das Ziel, das er verfolgte, als er dieses Buch niedergeschrieben hat. Dort sagt er, und außerdem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis und erwog und forschte, verfasste viele Sprüche. Salomo spricht hier in der dritten Person von sich und bezeichnet sich hier als der Prediger. Und er sagt außerdem, dass der Prediger weise war. Wir haben bereits gelernt im Laufe der Auslegung dieses Buches, dass die Weisheit, die Salomo besaß, keine gewöhnliche irdische Weisheit war, sondern eine göttliche Weisheit, die er direkt von Gott empfangen hat. Als Salomo ein junger Mann war und König über Israel geworden ist, da begegnete Gott ihm in einer Vision und Gott forderte ihn heraus und sagte, wähle und frage mich, was immer du willst und ich werde es dir geben. Salomo bat Gott um Weisheit. Salomo erkannte seine Verantwortung als junger König über so eine große Nation zu herrschen und er bittete Gott Folgendes. So gib denn deinem Knecht ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösem. Denn wer könnte dieses, dein zahlreiches Volk, richten? 1. Könige 3, Vers 9. Gott hatte großes Gefallen an dieser wunderbaren Bitte von Salomo. Und so gab Gott Salomo Weisheit im Überfluss. Es heißt, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. 1. Könige 5, die Verse 9 bis 10. Nun, Salomo besaß unvorstellbar großes Wissen, das Gott ihm gegeben hat. Wir wissen es nicht, aber vielleicht hat Gott ihm all dieses Wissen auf einmal gegeben. Vielleicht hat Gott ihm dieses Wissen von Zeit zu Zeit gegeben. Als Salomo Dinge studierte, da erkannte er immer mehr, wie Gott ihm diese Weisheit gegeben hat. Nun erklärt uns Salomo in unserem Text, dass er nicht nur weise war. Das heißt, dass er nicht nur dieses Wissen bekommen hat, Wissen über Gott, Wissen über Architektur, Wissen über Physik, Wissen über Chemie, Wissen über Mathematik, Wissen über die Natur. Er hatte unfassbar großes Wissen und er erklärt uns nun in unserem Text, dass er nicht nur Wissen hatte, dass er nicht nur weise war, sondern dass sein Anliegen und sein Ziel war, dieses Wissen über Gott und über die Schöpfung und wie die Schöpfung mit Gott zusammenhängt, dem Volk zu lehren. Sein Anliegen war, dieses Wissen nicht für sich zu behalten. Sein Anliegen war, Gott und seine Herrlichkeit und wie Gott und die Schöpfung im Zusammenhang sind, dem Volk Gottes zu unterweisen. Das heißt, er lehrte das Volk Erkenntnis. Er wollte, dass das Volk Gottes Gott erkennt, Gottes Herrlichkeit erkennt und Gott in der Schöpfung sieht und erkennt. Diese Weisheit, die Salomo dem Volk mitgeben wollte, die verbreitete sich so rasant, dass auch andere Völker zu ihm kamen und von ihm unterwiesen worden sind. Wir lesen, und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. 1. Könige 5, Vers 14. Und verstehen wir, hier geht es nicht einfach nur um irgendeinen Schulunterricht in säkularen Schulen, in gottlosen Schulen. Hier geht es um Weisheit, göttliche Weisheit. Das heißt, hier geht es um Weisheit in Bezug auf Gott und auf alles, was mit Gott zusammenhängt. Salomo lehrte sein Volk und Salomo lehrte andere Völker diese göttliche Weisheit. Das war sein Ziel. Doch Salomo lehrte nicht nur verbal Weisheit, damit das Volk Erkenntnis empfängt über Gott und über göttliche Dinge. Er wollte diese Dinge auch niederschreiben. Das heißt nämlich weiter, und er wog und forschte, verfasste viele Sprüche. Diejenigen von uns, die ihre Bibel gut kennen, die wissen, dass es in der Mitte unserer Bibel nach dem Buch der Psalmen ein Buch gibt, das heißt das Buch der Sprüche. Und das Buch der Sprüche wurde zum größten Teil von Salomo geschrieben. Und hier sagt uns Salomo, dass er erwog und verfasste viele Sprüche. Das heißt, das Buch der Sprüche, das ist ein Buch, das Salomo verfasst hat. Auch das Buch Prediger ist ein Buch, wo Salomo viele einzelne Sprüche und göttliche Weisheiten niedergeschrieben hat. Und er sagt uns hier, dass er Dinge erwog und forschte. Und etwas zu erwägen beschreibt den Prozess, verschiedene Möglichkeiten, Vor- und Nachteile oder auch gewisse Konsequenzen abzuwägen. Mit anderen Worten macht Salomo uns hier deutlich, als er sich hingesetzt hat, um die Sprüche, die Weisheiten Gottes niederzuschreiben, um das Buch Prediger zu schreiben, da ist er nicht in Trance verfallen, sondern er saß da und er überlegte ganz genau und er wählte ganz genau, welche Wahrheiten er niederschreibt und wie er gewisse Wahrheiten niederschreiben sollte. Also, das Ziel von Salomo mit dem Buch Prediger bestand darin, göttliche Weisheit und göttliche Erkenntnis so präzise und so klar wie möglich zu kommunizieren, verbal und literarisch. Gott ist ein Gott, der gesprochen hat. Gott ist ein Gott, der gesprochen hat, verbal durch seine Propheten. Gott ist ein Gott, der gesprochen hat, literarisch, indem er seinen Propheten göttliche Weisheiten offenbart hat und ihnen geboten hat, Dinge aufzuschreiben, damit wir sie in Händen halten können und Gottes Reden haben können. Und das war Salomos Ziel. Er wollte diese Weisheiten vermitteln. Wenn du also das Buch Prediger liest, dann liest du Weisheiten eines Mannes, der Lebenserfahrung gesammelt hat, aber du liest Weisheiten eines Mannes, der diese Weisheit direkt von Gott empfangen hat. Du liest Sprüche eines Mannes, der sich ganz genau überlegt hat, wie kann ich diese Wahrheiten Gottes kommunizieren, damit das Volk Gottes Erkenntnis über Gott gewinnt. Jedes Thema in diesem Buch, das wir bisher studiert haben, ist also von größter Bedeutung, weil es von Gott selbst gegeben worden ist. Nun lass mich ganz kurz diese Wahrheit auf dich anwenden. Auch wenn du und wenn ich nicht in derselben Weise direkte Offenbarung und direkte Weisheit von Gott empfangen haben wie bei Salomo, können wir sagen, dass Gott uns durch sein Wort Weisheit lehrt. Als Christen haben wir Gottes Wort. Und wenn wir Gottes Wort lesen und Gottes Wort studieren, dann lehrt uns Gott seine göttliche Weisheit. Und meine Frage an dich lautet, welches Ziel verfolgst du mit der Weisheit, die Gott dir gegeben hat? Welches Ziel verfolgte Salomo? Sein Ziel war es nicht, diese Weisheit wie ein Schatz für sich zu behalten und klug und der Klügste zu sein und über alle anderen zu denken, die sind ja alle sowieso blöd. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sein Ziel war, die Weisheit zu vermitteln. Was ist dein Ziel mit der Weisheit, die Gott dir gegeben hat? Hast du dasselbe Verlangen wie Salomo, die Erkenntnis, die Weisheit, die Gott dir schenkt, durch das Lesen seines Wortes, anderen zu vermitteln, mit anderen zu teilen, mit anderen darüber zu reden? Welches Ziel verfolgst du, wenn du deinen Mund öffnest und redest? Das sind herausfordernde Fragen, die ich mir selbst stelle und die ich euch stelle. Wenn du deinen Mund öffnest, um zu reden, welches Ziel verfolgst du dabei? Dich selbst groß zu machen, über andere zu reden oder wirklich Gottes Wahrheit und Gottes Weisheit mit anderen zu teilen und darüber zu reden? Willst du, dass auch andere von deinen Weisheiten, deinen Erkenntnissen profitieren, um heiliger zu werden? Werden wir in der Schrift nicht genau dazu aufgefordert? Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist, zur nützlichen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Epheser 4, Vers 29. Das sind absolut klare Worte. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor. Also überleg gut, was du sagst. Und rede nur das, was dem anderen Erbauung schenkt. Also Erkenntnis vermittelt. Wie reden wir? Welches Ziel verfolgen wir? Wenn wir mit anderen Leuten schreiben und chatten, Dinge zu verfassen, überlegen wir, wägen wir ab, forschen wir, wie können wir Dinge formulieren, dass es dem Hörenden Gnade darreicht. Lasst uns von Salomo lernen. Lasst es uns zum Ziel setzen, wie Salomo es zum Ziel hatte, dass das, was wir reden, das, was wir schreiben, wirklich dazu dient, andere zu erbauen, andere zu ermutigen, andere zu stärken, andere anzuleiten, andere in den Wegen und Erkenntnissen Gottes anzuleiten. Wenn wir in dieser Weise reden und kommunizieren, dann werden Menschen durch uns gesegnet. Ich war letzte Woche beim Friseur und es ist ein Türke und ein Pastor aus unserer Gegend, der ist auch bei ihm. Ja, dieser Pastor, ich kenne ihn sehr gut, er hat mich damals getauft, der ist schon ein älterer, weiser Mann, weiße Haare. Und als ich dort saß, fragte mich der Friseur, wie geht's Erwin? Und ich sagte zu ihm, ich weiß es nicht, ich habe Erwin schon lange nicht mehr gesehen, ich habe nicht viel Kontakt zu ihm. Wieso? Und dann sagte er zu mir, weißt du, wenn er da ist, dann kommt nur Gutes aus seinem Mund. Es ist immer erbaulich, wenn er da ist. Das sagt ein Moslem über einen Christen. Und er weiß, dass er Pastor ist, er weiß auch, dass ich Pastor bin. Und das ist ein schönes Zeugnis. Was sagen andere Leute über dich? Es hat mich unglaublich ermutigt und herausgefordert, über mich nachzudenken. Was denken andere Leute über mich? Wie rede ich? Salomos Ziel war es, Gutes zu reden, Gutes zu schreiben. Doch sein Ziel bestand nicht nur darin, aufzupassen, wie er Dinge formuliert und niederschreibt. Sein Ziel war es auch, dass das, was er sagt, wirklich wahr und glaubwürdig ist. Was uns zum zweiten Punkt führt, die Glaubwürdigkeit der Worte des Predigers. Vers 10. Dort heißt es, der Prediger suchte angenehme Worte zu finden und das Geschriebene ist richtig, Worte der Wahrheit. Zunächst bekommen wir hier den wichtigen Hinweis, dass Salomo angenehme Worte zu finden suchte. Das Wort angenehm im Hebräischen hier kann auch mit Wohlgefallen, Lust haben oder Begehren übersetzt werden. Mit anderen Worten, Salomo bemühte sich, wie wir schon gehört haben, in seinen Predigten und in dem, was er niedergeschrieben hat, Worte zu wählen, die angenehm, die schön, die attraktiv, die anziehend sind. Und dabei bezieht sich Salomo nicht in erster Linie auf den Inhalt von dem, was er sagt. Er versucht nicht, in so einer Weise zu predigen, um es allen recht zu machen, um niemandem auf die Füße zu treten. Und deswegen sucht er Hauptsache irgendwie angenehme Worte, um es allen recht zu machen. Das ist nicht, was Salomo damit sagen will. Er will sagen, dass er sich Mühe gemacht hat, zu überlegen, wie er Dinge sagen und formulieren kann, dass seine Zuhörer und Leser dadurch für die Wahrheit Gottes gewonnen werden. Er versuchte, biblische Wahrheiten, göttliche Offenbarungen in so einer Weise niederzuschreiben, dass es attraktiv, dass es anziehend, dass es verständlich und logisch für die Zuhörer ist. Das war Salomos Anliegen. Und gleichzeitig bezeugt er, dass was er voller Weisheit und voller Bedacht aufgeschrieben hat, richtig ist, Worte der Wahrheit. Mit diesen Worten will Salomo zeigen, dass alles, was er aufgeschrieben hat, glaubwürdig ist. Das Wort richtig, das er hier gebraucht, kann auch mit Geradheit oder Geradlinigkeit übersetzt werden. Und es bezieht sich vor allem auf den Charakter einer Sache, eine geradlinige, eine aufrichtige, eine korrekte Sache. Salomo verfolgte also keine krummen und hinterlistigen Absichten mit seinem Buch. Im Gegenteil, er schrieb mit Aufrichtigkeit, er schrieb mit Integrität, er schrieb mit Klarheit und mit Präzision und Geradlinigkeit. Und eben, weil er seine Worte in dieser Weise, in diesem Charakter niedergeschrieben hat, sind es Worte der Wahrheit, sagt er. Salomos Ziel war es, Gottes Offenbarung wahr, also korrekt, weiterzugeben, dass keine Irrtümer in dem zu finden sind, was er niederschreibt. Er wollte die Wahrheiten, die er von Gott empfangen hat, genauso unverfälscht weitergeben, wie Gott sie ihm gegeben hat. Daher sind die Worte des Buches Prediger vollkommen vertrauenswürdig, vollkommen glaubwürdig, und zwar jedes einzelne Wort. Wir sehen hier in diesem Vers zwei zentrale Komponenten in Bezug auf das Wort Gottes. Wir sehen hier eine menschliche Komponente und wir sehen hier eine göttliche Komponente beim Niederschreiben von Gottes Wort. Was meine ich damit? Als Mensch überlegte Salomo sich ganz genau, wie er gewisse Wahrheiten gewinnend niederschreiben kann, Und Gott sorgte dafür, dass das, was Salomo aufgeschrieben hat, vollkommen wahr und irrtumslos ist. Sehen wir hier diese beiden Komponenten bei der Inspiration von Gottes Wort. Und das können wir nicht nur auf das Buch Prediger anwenden, sondern auf jedes einzelne von den 66 Büchern des Alten und Neuen Testaments. Da saßen die Schreiber des Alten und Neuen Testaments da und sie überlegten sich ganz genau, wie können sie Gottes Wort niederschreiben, dass es gewinnend ist. Und gleichzeitig wachte Gott durch den Heiligen Geist über die Schreiber, dass alles, was sie niedergeschrieben haben, wahr und irrtumslos ist. Das ist das Geheimnis der Inspiration von Gottes Wort. Petrus bezeugt und sagt, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. 2. Petrus 1, Vers 21. Heilige Menschen Gottes redeten, kommunizierten, schrieben auf, unter der Aufsicht des Heiligen Geistes, dass alles, was sie sagten und schrieben, vollkommen wahr, glaubwürdig und vertrauenswürdig ist. Salomo will uns hier ermutigen. Wenn wir das Buch Prediger lesen, dann lesen wir Gottes Wort. Dann lesen wir Wahrheit. Und deswegen sollten wir dieses Buch lesen, wir sollten dieses Buch studieren und wir sollten dieses Buch auf unser Leben anwenden. Ich möchte noch ganz kurz hier auf eine Sache hinweisen und uns ermutigen. Salomo sagt hier ganz bewusst, dass er angenehme Worte suchte. Das heißt, er saß da und er überlegte sich wirklich, wie kann er bestimmte Wahrheiten in bestimmte Worte oder Wörter packen, damit sie gewinnend sind. Und ich möchte dich ermutigen, in der Bibel ist jedes einzelne Wort bewusst gewählt worden. Daher ist jedes einzelne Wort in der Bibel von größter Bedeutung. Nicht nur bestimmte Verse, nicht nur bestimmte Absätze, nicht nur bestimmte Bücher, jedes Wort. Ein so, ein denn, ein deshalb, ein aber. Diese unbedeutenden Wörter sind von größter Bedeutung und größter Wichtigkeit. Deswegen ermutige ich dich, wenn du deine Bibel liest, achte auf jedes einzelne Wort. Ich bin dankbar, dass Daniel heute in der Textlesung einen Fehler gemacht hat beim Lesen. Habt ihr es bemerkt? Hebräer Kapitel 11. Gott schuf nicht die Welt, sondern die Welten. Ein extremer Unterschied. Ein extremer Unterschied. Achtet, wenn ihr eure Bibel lest, auf jedes einzelne Wort. Es ist nicht nur diese irdische Welt, die existiert. Es gibt noch eine unsichtbare Welt. Es gibt einen Himmel und eine Hölle. Es gibt Welten, es gibt Himmel. Und so will Salomo deutlich machen, die Schreiber der Bibel haben ganz bewusst ihre Worte gewählt. Deswegen achte darauf, wenn du deine Bibel liest. Aber auch hier möchte ich dich ansprechen und herausfordern. Salomo achtete darauf, dass seine Worte und auch damit er als Person eine glaubwürdige Person ist, mit dem, was er niederschrieb. Bist du eine glaubwürdige Person? Sind deine Worte geradlinig? Sind deine Worte integer? Sind sie wahr? Bist du deshalb eine Person, die glaubwürdig ist? Bist du darauf bedacht, dass aus deinem Mund Worte der Wahrheit kommen? Kannst du über dich das sagen, was Paulus über sich sagte? Denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott vor Gott reden wir in Christus. 2. Korinther 2, Vers 17. Bist du darauf bedacht, dass aus deinem Munde nur Worte der Wahrheit kommen? Dass das, was du schreibst mit anderen Leuten, nur Worte der Wahrheit sind? Als Christen sind wir Menschen der Bibel. Und da die Bibel die Wahrheit ist, sollten auch unsere Worte Worte der Wahrheit sein. Und als Christen sind wir das Volk Gottes. Und da Gott ein Gott der Wahrheit ist, sollten auch wir als sein Volk ein Volk der Wahrheit sein. Wenn deine Worte nicht geradlinig sind und wenn deine Worte nicht der Wahrheit entsprechen, dann verleugnest du dadurch deinen Glauben. Du verleugnest Gott. Du verleugnest die Bibel. Es sollte keine Unwahrheit und keine Lüge in deinen Worten zu finden sein. Es sollte auch keine Zweideutigkeit oder Widersprüchlichkeit in deinen Worten zu finden sein. Manche Christen haben damit zu kämpfen, dass sie nicht glaubwürdig sind, weil sie immer wieder Zweideutigkeit oder Widersprüchlichkeit aus ihrem Mund hervorkommt. Hast du damit zu kämpfen? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau, die absolut glaubwürdig ist, deren Worte man glauben und vertrauen kann und darf? Du solltest dafür bekannt sein. Du solltest als Christ dafür bekannt sein, dass deine Worte wahr und aufrichtig sind. Nun, Salomo kann dies von sich selbst sagen, weil er mit einem reinen Gewissen sagen kann, seine Worte waren Worte der Wahrheit. Aber ich denke, Salomo konnte diese Tatsache so klar und deutlich vermitteln, weil er ganz genau wusste, das, was er aufgeschrieben hat, kam von Gott selbst, was uns zum dritten Punkt führt, der Ursprung der Worte des Predigers. Der Ursprung der Worte des Predigers, Vers 11. Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Bevor Salomo auf den Ursprung der Worte des Predigers eingeht, erklärt er zunächst, welche Auswirkungen seine Worte und die Worte der Weisen haben. Welche Auswirkungen haben denn seine Worte? Er sagt, sie sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel. Zwei Bilder, zwei Begriffe, die er hier verwendet, um zu beschreiben, welche Auswirkung Gottes Wort hat. Ein Treibstachel war ein Werkzeug, womit Hirten oder auch Bauern ihre Tiere, insbesondere Rinder oder Ochsen, oder Esel angetrieben haben. So ein Treibstachel war ein langer Stab von bis zu 2 oder 3 Meter. Und am Ende dieses Stabes gab es eine Metallspitze, der sogenannte Treibstachel. Und mit diesem Treibstachel trieb dann der Hirte seine Rinder oder seine Tiere an. Er trieb sie an und wenn sie in eine falsche Richtung gingen, dann gab er ihnen einen kleinen Schlag und dann gingen sie wieder in die richtige Richtung. So ein Treibstachel war kein Werkzeug, um seine Tiere zu misshandeln. Es war lediglich ein Werkzeug, um seine Tiere anzutreiben und in die richtige Richtung zu lenken. Salomo sagt, dass seine Worte und die Worte der Weisen, womit alle Worte der Bibel gemeint sind, wie Treibstacheln sind. Die Worte Gottes sind wie so ein langer Stab mit einer Metallspitze, die dich anleitet, die dich antreibt und die dich in die richtige Spur und in die richtige Richtung lenkt. Wir als Christen, wir sind nicht davor bewahrt, irgendwie in die Irre zu gehen. Ich gehe oft in die Irre. Und ich bin so dankbar für diesen Treibstachel, der mich immer wieder schlägt, der mich immer wieder motiviert, der mich immer wieder ausrichtet. Wir befinden uns immer wieder auf Irrwegen. Und wir brauchen diesen Treibstachel, der uns anleitet, der uns die Richtung weist, der uns anspornt und motiviert. Und dazu hat uns Gott sein Wort gegeben. Aber er hat uns sein Wort nicht nur als Treibstachel gegeben, sondern die Worte der Weisen sind auch wie eingeschlagene Nägel, sagt Salomo. Nun, jeder von uns weiß, dass ein Nagel dazu dient, etwas zu fixieren und etwas zu befestigen, oder? Somit sagt Salomo, seine Worte und die Worte der Bibel, sie sind wie so ein Nagel, der dich immer wieder fixiert und festigt. Festigt. Wie oft verlieren wir den Fokus? Wir verlieren den Fokus und wir brauchen Gottes Wort, das uns fixiert. Wie oft schwanken wir, sind irgendwie hin und her gerissen, nicht fest im Glauben und zweifeln. Gott hat uns sein Wort gegeben, um uns zu festigen, damit sein Wort wie ein Nagel in unsere Herzen hineingetrieben wird, hineingeschlagen wird, um uns zu festigen. Preis den Herrn für sein Wort. Und nun, nachdem Salomo gezeigt hat, wozu das Wort Gottes dienen soll, als Treibstachel und als Nagel, um uns anzuleiten, zu fixieren und zu festigen, sagt er nun, wer der Hirte ist, der dieses Wort gegeben hat und als Treibstachel und Nagel anwendet auf dein und mein Leben. Er sagt, sie sind gegeben von einem Hirten. Damit ist unmissverständlich Gott selbst gemeint. Gott ist unser Hirte. David bekennt es im Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. An einer anderen Stelle bittet David Gott darum, dass er sein Volk leitet. Rette dein Volk und segne dein Erbteil und weide sie und trage sie bis in Ewigkeit. Psalm 28, Vers 9. Gott ist der Hirte seines Volkes. Und als Hirte seines Volkes hat Gott sich selbst ein Treibstachel zubereitet. Gott hat als Hirte seines Volkes sich Nägel zubereitet. Und dieser Treibstachel ist das Wort Gottes. Diese Nägel sind das Wort Gottes. Und Gott als unser Hirte sorgt dafür, uns anzuleiten, uns zu korrigieren, wo wir falsch liegen, uns zu fixieren und uns immer wieder neu zu befestigen. Er ist unser Hirte, der uns sicher leitet, bis wir ans Ziel kommen. Wir sollten Gott preisen für seinen Treibstachel. Und für seine Nägel. Und wisst ihr, manchmal kommt es vor, dass wir uns diesem Treibstachel unseres Hirten widersetzen. Und dann sollten wir uns an das erinnern, was Saulus von Tarsus erlebt hat. Vor seiner Bekehrung, da ist er auf dem Weg nach Damaskus gewesen, um die Christen zu verfolgen. Und dann begegnete Christus ihm. Und dann bekennt und bezeugt Saulus: Und als wir alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Gegen den Treibstachel. Apostelgeschichte 26, Vers 14. Finden wir uns manchmal wieder, dass Gott zu uns redet, dass Gott uns durch sein Wort anleiten will und wir schlagen gegen diesen Stachel aus. Wenn uns Gott mit seinem Treibstachel berührt, dann zwickt es vielleicht kurz, aber wenn wir dagegen ausschlagen, dann haben wir Schmerzen. Wir sollten Gottes Wort ernst nehmen, wir sollten Gottes Wort lieben und dort, wo Gottes Wort uns korrigiert und auch wenn es schmerzhaft ist, dann sollten wir diese Korrektur annehmen. Wieso? Weil Gott gute Absichten damit verfolgt, dich und mich anzuleiten, dich und mich zu führen, dich und mich zu korrigieren und zu heiligen. Er will dich sicher ans Ziel bringen. Seine Schläge sind gute Schläge. So lasst uns ermutigt werden, Gottes Wort anzunehmen. Und ich denke, dass zwei Dinge extrem wichtig sind, hier zu beachten. Wie kann Gott sein Wort als Treibstachel und als Nagel in deinem Leben gebrauchen? Ich denke, das eine ist, du musst Mitglied einer bibeltreuen Gemeinde sein, einer Gemeinde, die an die Unfehlbarkeit, an die Irrtumslosigkeit und an die Allgenugsamkeit der Heiligen Schrift glaubt. Eine Gemeinde, die auf Grundlage dieser Überzeugung Sonntag für Sonntag Gottes Wort auslegend und anwendungsbezogen an die Gemeinde predigt. Denn Gott gebraucht sein verkündigtes Wort als Treibstachel und als Nagel, um dich anzuleiten, zu korrigieren, zu fixieren und zu festigen. Und er gebraucht die Hirten und Lehrer, die er seiner Gemeinde gegeben hat, um dich das Wort Gottes zu lehren, damit dieses Wort Gottes wie ein Treibstachel und Nagel in deinem Leben fungieren kann. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wieso? Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Gottes Wort als Treibstachel und Nagel heiligt dich, erzieht dich, korrigiert dich, unterweist dich, damit du vollkommen sein kann, zu jedem guten Werk bereit. Deswegen musst du in einer bibeltreuen Gemeinde sein. Denn wir alle irren oftmals und wir brauchen Korrektur, wir brauchen Ausrichtung, wir brauchen Festigung im Glauben. Das Zweite, was notwendig ist, damit Gottes Wort als Treibstachel und Nagel in deinem Leben fungieren kann, neben einer bibeltreuen Gemeinde und Verkündigung, ist das persönliche Bibelstudium. Das persönliche Lesen und Studieren von Gottes Wort. Das heißt, du musst das Wort Gottes zu deiner höchsten Priorität in deinem Leben machen, damit Gott sein Wort wie ein Treibstachel und Nagel in deinem Leben gebrauchen kann. Und das führt uns zur vierten und letzten Wahrheit, die Priorität der Worte des Predigers. Vers 12. Hier schließt Salomo seinen Gedankengang mit den Worten: Und überdies, mein Sohn, lass dich warnen. Das viele Bücher machen hat kein Ende. Und viel studieren ist Ermüdung des Leibes. Hier spricht Salomo eine Warnung aus, die mir manchmal aufgestoßen ist, weil ich habe viele Bücher zu Hause und ich nicht ganz mit diesem Vers irgendwie warm geworden bin. Aber ich denke, der Vers ist sehr wichtig für uns. Denn in dieser direkten Warnung von Salomo an seinen Sohn steckt eine indirekte Aufforderung, Gottes Wort zur höchsten Priorität zu machen. Und deswegen lasst uns kurz die Warnung anschauen, die Salomo hier ausspricht, um dann diese indirekte Aufforderung zu betrachten. Also was ist mit dieser Warnung gemeint? Lass dich warnen, mein Sohn. Das viele Bücher machen hat kein Ende und viel studieren ist Ermüdung des Leibes. Ich denke, Salomo hat uns eben unmissverständlich deutlich gemacht, wie wertvoll seine Worte und die Worte der Weisen, also im Allgemeinen die Bibel, sind. Wie wertvoll seine Worte sind, weil sie inspiriert sind von Gott. Dadurch macht er deutlich, dass die Worte in diesem Buch, das er niedergeschrieben hat, göttliche Weisheit vermitteln und somit von größter Wichtigkeit und Priorität in deinem Leben sein sollen. Salomo hat in diesem Buch unter der Leitung des Heiligen Geistes aufgezeigt, dass ein Leben ohne Gott in dieser gefallenen Welt ein sinnloses und frustrierendes und deprimierendes Leben ist. Und nun warnt Salomo seinen Sohn davor, dass es unendliche Bücher auf dieser Welt gibt, damals schon, dass es unendliche Bücher auf dieser Welt gibt, die dir versuchen werden, das Leben zu erklären. Unglaublich viele philosophische Bücher, die dir versuchen werden, zu erklären, wie du in dieser Welt am besten leben kannst. Und er warnt ihn davor, dass das Studieren dieser ganzen und unzähligen Bücher dich zermürben wird, dich müde machen wird. Es macht dich krank, zu versuchen, diese Welt und alles, was in dieser Welt ist, in irgendeiner Weise zu verstehen durch das Studieren unzähliger Bücher. Das ist die Warnung, die Salomo hier an seinen Sohn weitergibt. Die indirekte Aufforderung lautet aber dann, eben weil es so viele uninspirierte Bücher gibt auf dieser Welt, solltest du dieses eine kleine Büchlein, das ich dir geschrieben habe, zur höchsten Priorität in deinem Leben machen. Ich liebe meine Bücher in meinem Studierzimmer. Aber wenn ich nicht Gottes Wort zur höchsten Priorität in meinem Leben mache, dann begehe ich einen großen Fehler. Weil all diese Bücher, und so fromm sie auch sein mögen, sie werden mich nicht weiterbringen, wenn ich nicht Gottes Wort studiere und wenn ich nicht Gottes Wort zur höchsten Priorität in meinem Leben mache. Es ist, als würde Salomo hier an seinen Sohn sagen und sagen, mein Sohn, sei vorsichtig, denn es gibt einen unendlichen Fluss an uninspirierten philosophischen Büchern, die dich gefangen nehmen können. Vielmehr solltest du dieses eine Buch, das von einem Hirten, von Gott selbst geschrieben wurde, studieren und dieses Buch zur höchsten Priorität in deinem Leben machen, mein Sohn. Wenn ich dir eine Sache mitgeben kann, dann ist es diese. Kurz gesagt, mache die Bibel zur höchsten Priorität in deinem Leben. Studiere die Bibel mehr als alles andere, was du auf dieser Erde studieren kannst. Und diese Warnung, die Salomo an seinen Sohn richtet, ist heute genauso aktuell wie damals. Auch du und auch ich müssen diese Warnung für uns selbst annehmen. Wie viel Zeit verbringst du im Studieren von Gottes Wort? Und wie viel Zeit verbringst du damit, deine Zeit in andere Themen zu investieren? Und mir ist es völlig egal, wie fromm diese Themen sind. Manche von euch lassen sich von der Politik beeinflussen und studieren sämtliche Artikel und Videos und Bücher über die Politik, um zu verstehen, wie unsere Welt läuft. Manche von euch lassen sich von bestimmten Verschwörungstheorien gefangen nehmen und studieren hierzu alle möglichen Bücher und Artikel, um die Tiefen der Bosheit zu erkennen und dann leer zu bleiben. Andere beschäftigen sich damit, wie du im Hier und Jetzt erfolgreich leben kannst, ein gutes, erfolgreiches Leben zu führen. Und du liest dir gute Motivationsbücher und studierst diese Bücher. Andere von euch lassen sich durch YouTube-Videos und Shorts berieseln. Und manchmal sind es auch fromme Dinge, um auf dem neuesten Stand der Christenheit zu sein. Andere von uns, und da zähle ich mich hinein, kaufen sich fromme christliche Bücher, um Theologie zu studieren, um noch mehr Kopfwissen zu erhalten. Es gibt so viele Dinge, die dich einnehmen, die du studieren kannst, mit dem Vorwand, ich will doch die Welt verstehen. Doch Salomo sagt, Gott sagt dir hier durch sein Wort ganz klar und ganz direkt, hör auf damit. Hör jetzt auf damit. Leg all diese Dinge beiseite und fange an, dieses Buch zu studieren. Fange an, dieses Buch zu deiner höchsten Priorität zu machen. Setz deine Zeit hierin ein und fange an, dieses Buch zu studieren. Das ist ja alle Informationen, die wir erhalten, von all den Dingen, die wir versuchen zu studieren, um die Welt zu verstehen, die werden uns am Ende frustriert, enttäuscht, zermürbt, zurücklassen. Das ist, was Salomo hier sagt. Dass viele studieren, ist Ermüdung des Leibes. Es ist Ermüdung des Leibes, einfach aus dem Grund, weil wir keine Antworten finden werden in all diesen Büchern und in all diesen Artikeln und in all diesen Videos. Es ist Ermüdung, es ist frustrierend, es ist deprimierend. Und deswegen studiere das Buch des Lebens. Da fließt Leben, da fließt Hoffnung, da fließt Kraft, da fließt Freude. Das ist keine Ermüdung des Leibes, das ist Erquickung des Leibes, wie Salomo im Buch der Sprüche sagt, dass das Wort Gottes und das Studieren des Wortes Gottes lebendig ist für das Gebein. Im Wort Gottes alleine findest du Leben. Wenn du heute also merken solltest, dass andere Studienobjekte in deinem Leben eine höhere Priorität haben als das Wort Gottes, dann solltest du darüber Buße tun. Buße tun bedeutet nicht nur einfach bekennen und sagen, Herr, vergib mir. Buße zu tun bedeutet zu bekennen und zu sagen, Herr, vergib mir, ich habe töricht gehandelt und umzukehren, sich abzuwenden, diese Dinge abzulegen, diese Artikel wegzutun, diese Bücher abzulegen, diese Videos nicht mehr zu schauen, aus diesen Gruppen, in denen man ist, herauszusteigen. Buße zu tun bedeutet, sich abzuwenden von all diesen Dingen und hinzuwenden zu diesem einen, Gottes Wort. Wie viel Zeit hättest du am Tag übrig? Und wir sind alle sehr beschäftigt, aber wie viel Zeit hättest du am Tag übrig, wenn du das, womit du dich immer so viel beschäftigst, beiseite legen würdest? Und wenn es nur 15 oder 20 Minuten sind, die du jetzt übrig hast, um Gottes Wort zu studieren, wird es dein Leben verändern. Das ist, was Salomo uns mitgeben will. Wie sehr würde sich dein Leben verändern, wenn du täglich nur 15 bis 20 Minuten Gottes Wort nicht nur oberflächlich lesen, sondern wirklich in die Tiefe studieren würdest? Wie würde Gott sein Wort als ein Treibstachel und als ein Nagel in deinem Leben zu gebrauchen, um dich zu motivieren, für ihn zu leben, um dich zu korrigieren, wo du falsch wandelst, um dich zu fixieren, wo du den Fokus verloren hast und um deinen Glauben zu festigen, wo du wankend geworden bist? Ist es vielleicht der Grund, dass so viele Christen lau und schwach sind, wanken und den Fokus verloren haben, weil sie diese Warnung von Salomo nicht ernst nehmen? Weil sie diese indirekte Aufforderung von Salomo nicht umsetzen? Kann es sein, dass dein und mein Leben in manchen Bereichen so lau und schwach und wankend ist, weil wir so viel Zeit verbringen mit so viel sinnlosen Dingen und so wenig Zeit verbringen mit diesem einen Buch? Es gibt kein größeres, kein tieferes, kein herrlicheres und kein unergründlicheres Buch und Thema als die Bibel und Christus darin. Wir werden die Ewigkeit damit verbringen, Gott zu studieren und Christus und das Evangelium zu studieren. Es wird uns in alle Ewigkeit beglücken und erfreuen und erfüllen, Christus zu studieren. Und wir verbringen jetzt unsere Zeit mit so viel Dreck. Und das rede ich zu mir selbst. Haben wir vergessen, dass David sagt, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Psalm 1, 1 bis 2. Glückselig, sagt Salomo, der Mann und die Frau, die ihre Zeit nicht damit verbringen, gottlose Gemeinschaft oder gottlosen Themen, sondern mit Gottes Wort. Tag und Nacht zur höchsten Priorität zu machen. So ein Mann und so eine Frau, sie werden geistlich wachsen. Sie werden geistlich reiche und reife Frucht hervorbringen. Ihr Glaubensleben, ihr geistliches Leben wird gestärkt und fokussiert und fixiert werden. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Richard, nimm dir doch heute, jetzt vor, jetzt, in diesem Augenblick, nimm es dir vor, Gottes Wort zur höchsten Priorität in deinem Leben zu machen und es zu studieren. Vielleicht stellst du dir die Frage, okay, aber wie soll ich das machen? Ich meine, lesen ist okay, aber selbst da habe ich manchmal Schwierigkeiten. Wie soll ich denn Gottes Wort studieren? Die Zeit reicht nicht aus, aber ich will dir vielleicht ganz kurz einen Gedankenanstoß geben. Nimm dir immer einen Monat Zeit. Einen Monat Zeit, ein Buch aus dem Neuen Testament zu studieren. Nehmen wir an den Philipperbrief. Und du nimmst dir an einem Tag, an einer bestimmten Zeit, 20 oder 30 Minuten Zeit. Es ist nicht zu viel erwartet. 20 bis 30 Minuten hat jeder. Und du liest diesen Philipperbrief einfach am Stück durch. Einfach nur durchlesen. Und beim Lesen markierst du dir gewisse Dinge. Bindewörter wie denn, deshalb, darum, aber. Oder auch Aufforderungen, wo Gottes Wort hier ganz klar Dinge sagt, die du tun sollst. Markier sie dir mit einer anderen Farbe. Wenn dir Dinge auffallen über Gott als Person und als Wesen, markiere dir diese Dinge. Schreib dir vielleicht irgendetwas dazu. Du musst kein Theologe sein. Lies den Philipperbrief am Stück durch, markiere dir gewisse Dinge, bete darüber, mach es einen Monat lang und der Philipperbrief wird dir sehr vertraut sein. Dann nimm ein anderes Buch. Es ist sehr, sehr simpel. Und als Ergänzung hier vielleicht ganz kurz, ich mache sowas nicht oft, aber eine Ermutigung, ein Buch zu kaufen. Es ist nicht dick, es ist dünn. Bibelstudium für Einsteiger. Dieses kleine Büchlein, wenn du es liest, will dir einfach gewisse simple Werkzeuge in die Hand geben, die dir dabei helfen, ganz normal, auf einer ganz einfachen und klaren Weise Gottes Wort zu studieren. Kauf dir dieses Buch, lese es durch und versuche anzuwenden, was R.C. Sproul hier sagt. Es sind tatsächlich einfach nur 130 Seiten. Und es wird dir helfen. Mach Gottes Wort zu deiner höchsten Priorität und Gott wird dich verändern. Ich habe zu Beginn gesagt, dass diese Predigt dich herausfordern wird, deine Sicht über das Wort Gottes zu überprüfen. Wie siehst du Gottes Wort? Siehst du Gottes Wort als irrtumslos, als wahr, als vollkommen glaubwürdig, als von Gott gegeben? Oder hast du Zweifel daran? Ich denke, Gott hat uns gezeigt, dass sein Wort vertrauenswürdig ist. Ich habe auch gesagt, dass diese Predigt dazu dienen soll, deinen Glauben an das Wort Gottes zu stärken. Hast du gesehen, dass jedes einzelne Wort in der Bibel, jeder Vers, jeder Satz, jedes Buch in der Bibel göttlich inspiriert ist? Und daher vollkommen glaubwürdig und einen vollkommenen Anspruch auf dich und dein ganzes Leben hat. Und schließlich habe ich gesagt, dass diese Predigt dazu dienen soll, dass deine Liebe zum Wort Gottes und dein Verlangen, Gottes Wort mehr zu studieren, angefacht werden soll. Und wurdest du ermutigt? Wurdest du ermutigt, Gottes Wort mehr zu lesen als je zuvor, mehr zu studieren als je zuvor? Möge Gott dich und mich zu einem Christen formen, der das Wort Gottes über alles liebt und zur höchsten Priorität in seinem Leben macht. Amen. Amen. Steht gerne zum Gebet auf. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du geredet und gesprochen hast, auf eine wundersame Weise, indem du menschliche Autoren gebraucht hast, um deine irrtumslose Wahrheit niederzuschreiben. Und Herr, wir bekennen dir, und flehen, Herr, sei uns gnädig und vergib uns, dass wir dein Wort oft so nachlässig behandeln, dass wir deinem Wort so eine geringe Priorität beimessen, dass wir dein Wort so wenig lesen, so wenig studieren. Herr, wir bekennen dir als ganze Gemeinde diese Sünde und wir flehen, Herr, dass du uns bußfertige Herzen schenkst, dass wir umkehren dürfen und dass wir beginnen neu, Herr, dein Wort über alles zu lieben und Schätze aus deinem Wort zu zu finden, hervorzuheben und dass du dein Wort als Treibstachel und Nagel in unserem Leben gebrauchen kannst und uns zu reifen Christen formst. Herr Jesus, in deinem Namen bete ich dies. Amen.